Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast.
Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli, die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast. Und das ist hier nicht nur eine neue Folge, sondern auch die letzte Folge der Staffel. Ich weiß, ich finde es auch ein bisschen traurig, ich kann es auch gar nicht so richtig glauben. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt die letzten 15 Folgen, die wir hatten, so unheimlich viel passiert. Und ich glaube, dass diese Folge auch nochmal richtig toll wird. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, Tobias Koch, der ein wirklicher Experte im Bereich ist, weil er nämlich auch in Estland lebt und arbeitet. Und zwar auch noch zum Bereich Digitalisierung. Geht's eigentlich cooler?
Und wie ihr euch vielleicht erinnert, war ja bei der NRW-Wahl auch ein Plakat, das wir hatten, Digitalisierung wie in Estland. Und um das nochmal genau zu spezifizieren, haben wir uns hier nochmal zusammengetroffen. Und warum, falls ihr euch jetzt fragt, warum jetzt die letzte Folge ein Monat her ist, naja, wir machen ja diese Themenmonate bei uns in Volt. Und was diese Themenmonate sind und wie sie jetzt weiterlaufen, das erklärt euch Thea ganz kurz in einem Einspieler.
Die Themenmonate sind Volt-in- und externe Aktionen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Diese Themen tauchen später auch im Bundestagswahlprogramm auf und sollen in diesen Monaten schwerpunktmäßig behandelt werden.
So, vielen Dank, Thea, für den Einspieler.
Gerne gemacht.
Und genau. Und damit würde ich, glaube ich, auch gleich schon zu unserem Gast überschwenken. Tobias, wo kommst du her? Das wissen wir ja schon mehr oder weniger. Was machst du beruflich und wieso lebst du eigentlich in Estland?
Okay, ja, hi. Herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt zum Podcast und um über Estland zu sprechen. Das ist wirklich ein sehr liebes Thema. Ich bin gebürtiger Berliner, habe in Kiel studiert, einen Master in internationaler Politik und internationalem Recht gemacht. Und bin während meines Masterstudiums für ein Jahr nach Estland gegangen, an die Universität Tartu, und habe dort meine ersten Berührungspunkte mit Estland gehabt und bin dann ein paar Jahre nach meinem Master bin ich dann zurück nach Estland gezogen, bin nach Tallinn gezogen und habe mich dann auch relativ bald sehr intensiv mit der Digitalisierungsthematik beschäftigt, war dort im sogenannten E-Estonia Briefing Center als Digitalisierungsexperte angestellt und habe viele internationale Gruppen begrüßt und letztendlich erklärt, worum es genau bei Estland geht. Bin inzwischen aber bei einem estnischen IT-Unternehmen angestellt. Das ist das ganz Spannende. In Estland geht man auch als Politikwissenschaftler sehr schnell irgendwie eine Verwandlung durch und arbeitet dann in der IT-Wirtschaft. Etwas, was ich mir früher fast kaum hätte vorstellen können, aber was inzwischen sehr natürlich ist und worüber ich sehr glücklich bin, dass ich diese Gelegenheit habe. Arbeite bei einem estnischen IT-Unternehmen mit dem Namen Cybernetica, eins der ältesten IT-Unternehmen, was auch maßgeblich an kritischer Technologie beteiligt ist in Estland, die in Estland funktioniert, läuft. Und ich bin da als Berater und Business Analyst angestellt.
Genau, und Estland ist ja vor allem bekannt für seine Bürgerkarte, so heißt das ja. Und das ist ja so eine Mischung aus Ausweis, Führerschein, Versichertenkarte und irgendwie alles, was man sich vorstellen kann. Ich habe mich da gerade nochmal eingelesen und war ziemlich begeistert von dem Konzept, weil so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass man eine Karte hat, die man eigentlich überall benutzt. Also du kannst die beim Arzt benutzen, aber auch irgendwie beim Amt oder was auch immer. Habe ich das richtig verstanden?
Du hast es richtig verstanden. Der Term Bürgerkarte ist in dem Sinne aber ist ein bisschen schwierig, denn das vermittelt so ein bisschen den Eindruck, als ob diese gesamten Funktionen, die du gerade erwähnt hast, tatsächlich auf dieser Karte drauf sind. Das Wichtige an der Karte ist allerdings, dass die Karte letztendlich nur der physische Träger deiner digitalen Identität ist, sodass du letztendlich auch in der physischen Welt dich ausweisen kannst, aber gleichzeitig eben eine digitale Identität hast. Und das ist nicht die Karte, das ist nicht dein Name, sondern es ist ein 11-stelliger ID-Code, der auf dieser Karte draufsteht. Jeder in Estland wohnhaft habende, jeder estnische Staatsbürger hat einen persönlichen ID-Code. und mithilfe, und das ist tatsächlich die digitale Identität. Und mithilfe dieser digitalen Identität kann ich mich zum Beispiel, sind Daten über mich verfügbar bei der Polizei, im Einwohnermeldeamt, bei der Krankenversicherung und so weiter und so fort. Das heißt, die Bürgerkarte an sich ist letztendlich einfach nur die Verkörperung der digitalen Identität in die physische Welt. Die digitale Identität an sich, die alles verknüpft, also die letztendlich meine Informationen und so weiter verknüpft, ist dieser L-stellige ID-Code.
Ah, sehr krass zu wissen. Also ist ja schon ein enormer Unterschied zu Deutschland, sag ich mal. Und du bist ja auch eigentlich in Deutschland geboren. Und was sind denn so die einprägsamsten Änderungen, die man halt so im Alltag mitbekommt, wie es halt anders ist in Estland? Also was macht man alltäglich anders in Estland?
Ja, ich glaube, ein ganz entscheidender Unterschied ist definitiv die Tatsache, dass ich nicht sehr häufig auf Ämtern anzutreffen bin. Also dass tatsächlich sämtliche öffentlichen Dienstleistungen, also offiziell heißt es, 99% der öffentlichen Dienstleistungen können tatsächlich über das Internet erledigt werden, sodass ich halt tatsächlich nicht in ein Amt gehen muss, um zum Beispiel meine Adresse zu ändern, um meine letztendlich Rezepte einzusehen, um die Verlängerung eines Führerscheins zu beantragen, etc. All diese Dinge muss ich nicht physisch vor Ort machen, sondern kann es halt bequem von wo auch immer ich bin machen. Und das ist halt letztendlich etwas, was schlussendlich direkt auf die elektronische Identität beziehungsweise auf die Bürgerkarte letztendlich zurückzuführen ist. Denn ich habe einen Träger meiner Identität, die ja an vielen verschiedenen Stellen genutzt werden kann. Ich gebe vielleicht noch ein kurzes Beispiel dazu. Ein Einblick in das persönliche Leben, was sich auch stark verändert hat inzwischen. Es gibt in Estland sogenannte proaktive öffentliche Dienste inzwischen, sodass ich bin Anfang des Jahres, bin ich Vater geworden. Habe dann, nachdem ich den Namen meines Kindes online registriert habe, ebenfalls wieder mit Hilfe meiner elektronischen Identität, hat mich das Sozialversicherungsamt kontaktiert und hat mich informiert darüber, welches Anrecht ich auf welche Unterstützung jetzt, staatlichen Unterstützung ich jetzt habe. Und hat mich dann halt, also hat mich proaktiv informiert. Ich musste dann anklicken, ob ich diese nutzen möchte oder nicht. Habe das bestätigt und dann ab dem nächsten Monat wurden dann halt tatsächlich diese Unterstützung auch einfach direkt überwiesen an das entsprechende Bankkonto. Also das ist auch noch ein entscheidender Unterschied, dass wir halt uns wegbewegen von diesem ich als Bürger bin das Bindeglied. Das heißt, ich muss alle Informationen von einem Ort zum anderen tragen, dazu hin, dass halt verschiedene öffentliche Einrichtungen untereinander Daten austauschen und mir letztendlich Leistungen erbringen, anstatt dass ich sie halt einfordern muss.
Ich finde, das klingt erstmal wie so eine totale Zukunftsmusik, gerade wenn man es irgendwie auf Deutschland bezieht, weil ich finde, es geht oft sehr, sehr viel Zeit für so bürokratische Prozesse wie eine Ummeldung, irgendwie neue Anmeldung drauf, überall braucht man eine andere Nummer, überall wird nach anderen Sachen gefragt. Und so wie das in Estland klingt, sollte es ja eigentlich immer sein. Ich glaube, dadurch würden auch viele Prozesse deutlich schneller. Aber eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann, ist natürlich dieser ganze Angst vor dem Datenschutz. Und das ist ja immer so das große Thema, was du wahrscheinlich auch schon leidig bist, weil das jede Person fragt. Aber wie ist das denn da so geregelt? Weil ich meine, natürlich, wenn alles irgendwie mit einer Nummer erreichbar ist, dann muss ja auch nur eine Sache gehackt werden in dem Sinne.
Nicht ganz so einfach. Nicht ganz so einfach. Also das Wichtige dabei ist tatsächlich, dass die Nummer ist halt mein persönlicher Identifier. Aber nur indem ich euch beiden jetzt oder dem Podcast-Publikum jetzt meinen persönlichen Identifier nennen würde, hättet ihr nicht automatisch Zugriff auf meine Daten. Das ist natürlich etwas, was man definitiv vermeiden möchte, dass halt man nur eine elfstellige Zahl braucht und dann kriegt man Zugriff zu allen Informationen. Das sind Dinge, wo man in den USA sehr schlechte Erfahrungen mitmacht mit der Sozialversicherungsnummer. Das Wichtige dabei ist, dass die elektronische Identität auch stark gekoppelt ist an zwei Zertifikate, die es mir erlauben, mich tatsächlich durch die durch also eine Zweifach-Authentifizierung letztendlich, wie wir sie jetzt auch von vielen verschiedenen Standard-Anwendungen im Internet kennen, dass ich letztendlich den Zugriff auf meine Informationen bestätigen muss durch Informationen, durch einen PIN-Code, den ich selber nur weiß. Beziehungsweise ich unterschreibe nur Dinge, ich bestätige also nur Transaktionen, indem ich selber sie tatsächlich bestätige mit einem anderen PIN-Code und mit einem anderen Zertifikat. Das heißt, das ist nicht ganz so geradlinig, zum Glück, denn natürlich, und das ist ganz wichtig, muss man ganz stark hervorheben, die Esten haben sich durchaus auch ihre Gedanken über Datenschutz gemacht und sind ja auch als Mitglied der Europäischen Union genauso an europäische Gesetzgebung da gebunden. Und ich glaube auch aus historischen Gründen kann man schon sagen, dass es der estnischen Bevölkerung auch wichtig ist, dass sie wissen, wo ihre Daten sind und wer ihre Daten hat. Mit der Zeit hat sich da jetzt einfach dadurch, dass Estland ja letztendlich Anfang der 2000er Jahre mit dieser gesamten Transformation angefangen hat, hat sich einfach ein gewisser Komfort entwickelt, ein gewisses Vertrauen entwickelt, sodass man diese Thematiken einfach ein bisschen progressiver angeht, als es in Deutschland ist. Also man hat sich einfach mit der Zeit einfach schon an diese Art der Verwaltung gewöhnt und vertraut letztendlich grundsätzlich, und das sieht man auch zum Beispiel in Statistiken der OECD, vertraut da grundsätzlich eher in Behörden und auch Unternehmen, dass ihre Daten halt auch entsprechend geschützt werden.
Was ich mich an der Stelle frage, ist, wenn du sagst, dass 99% der Behörden natürlich online ablaufen, da denke ich immer so schön an meine Großeltern oder ähnliches, die bei denen ich jedes Mal eine deren Amazon-App einrichten muss oder ähnliches. Wie ist es da mit der älteren Bevölkerung? Also kommt die da mit der Digitalisierung mit? Macht die das auch vollständig oder geht sie dann, ist es dann die Generation, die dann noch zu den Behörden selber hingeht?
Das ist ganz interessant, dass du das Beispiel Amazon nennst. Denn wenn wir, also weißt du widmest dich deinen Großeltern, du zeigst deinen Großeltern, wie sie ihr Amazon-Konto einrichten können oder wie sie sich eine App aktualisieren können. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, den Großeltern zu zeigen, wie sie zum Beispiel sich ummelden können oder wie sie digital ein Rezept abfragen können, beziehungsweise wie sie letztendlich dadurch, dass ein Rezept digital ist, letztendlich einfach zu einer Apotheke gehen können, ohne ein Stück Papier dabei zu haben und letztendlich sich das Rezept abholen oder das Medikament abholen können. Also was ich meine ist, wir sind so daran gewöhnt, dass die Impulse aus der Privatwirtschaft kommen und so gewöhnt halt letztendlich da auch entsprechend assistierend zur Hand zu gehen, dass wir das gar nicht in Erwägung ziehen, dass ja der Staat eigentlich genauso agieren könnte, dass der Staat genauso progressiv und proaktiv letztendlich oder in einem ähnlichen Maße proaktiv seine Dienstleistungen, und das sind ja letztendlich Verwaltungsleistungen, sind nichts anderes als Dienstleistungen, letztendlich offener gestalten könnte und effizienter gestalten könnte. Aber natürlich, und das will ich gar nicht in Frage stellen, ist das mit Sicherheit eine Herausforderung für eine andere Generation, für eine ältere Generation. Wobei man, wenn man sich Statistiken angeht, es durchaus auch eine Großzahl von Menschen gibt, die einen Großteil der älteren Bevölkerung gibt, die tatsächlich auch Dinge digital machen. Aber, und das ist das Wichtige dabei, die Dienstleistungen werden digital zur Verfügung gestellt. Das schließt aber nicht aus, dass man tatsächlich auch auf Ämter noch gehen kann, um Dinge halt ganz traditionell zu erledigen. Das heißt, man kann das nach wie vor machen, muss dann halt aber entsprechend nur in Kauf nehmen, dass wahrscheinlich ein analoger Prozess einfach länger dauert. Und gleichzeitig will ich hier auch noch einfach nochmal hervorheben, dass natürlich auch die ältere Bevölkerung viele Vorteile durch digitale Dienstleistungen letztendlich haben können, wenn das für sie bedeutet, dass sie sich weniger bewegen müssen, dass sie einfacheren Zugang zu Ressourcen haben und am öffentlichen Leben trotz vielleicht ihres Alters vielleicht besser am öffentlichen Leben oder einfacher am öffentlichen Leben teilhaben können.
Was ja auch so ein Thema ist, wo Digitalisierung immer wieder aufkommt, ist beim Thema Schulen und Bildung. Ich habe das Gefühl, das ist so gerade in Deutschland der Bereich, in dem Digitalisierung auch total dringend notwendig ist, wo es aber sehr, sehr schwierig umzusetzen ist. Wie ist es denn in Estland, also gerade jetzt auch in Bezug auf die Pandemie, sind da Dinge vielleicht ein bisschen besser verlaufen oft?
Also ich glaube, dass man das durchaus schon sagen kann, dass dadurch, dass man einfach über Jahre jetzt auch einfach schon intensiv mit mehr Technologie als in Deutschland arbeitet, im Unterricht etc. und auch vor allem in der Verwaltung der Schule, in der Verwaltung zwischen Schülerinnen, Lehrerinnen, Schulen, Kommunen, also die ja letztendlich die Träger der Schulen sind in Estland, dass es da gewisse Plattformen gibt, um letztendlich so alle möglichen Dinge zu verwalten. Ich glaube, da gibt es eine gewisse Erfahrung, ein gewisses Level erreicht, was man in Deutschland in der Art und Weise nicht kennt, wo man halt nach wie vor ein Klassenbuch durch die Gegend trägt. So dass es da, glaube ich, schon eine gewisse Flexibilität gibt in Estland, wovon man auch jetzt während der Pandemie letztendlich auch von der man auch seinen Nutzen hatte, was wiederum aber nicht ausschließt, dass es dort auch Probleme gibt, denn wer hätte schon gedacht, dass man halt einfach einen Großteil des Jahres halt komplett irgendwie sämtliche Bildungskonzepte auf den Kopf stellen muss. Und ich finde, das Wichtige dabei ist, ich weiß, dass es in Deutschland ein sehr großes Thema ist und dass es auch ein Thema ist, wo es sehr viel Geld gibt. Und das Wichtige dabei ist aber wiederum, oder da zeigen sich die Herangehensweisen von Deutschland und Estland so ein bisschen. Estland ist sehr zweckgebunden. Also das heißt, wir haben konkrete Probleme, die wir lösen müssen, und wir lösen diese Probleme, indem wir halt digitale Technologien nutzen. In Deutschland ist es oftmals eher der Fall, wir wissen, dass man in der Bildung, dass man digitalisieren muss, dass es irgendwie ein Zeichen der Zeit ist, dass man sich dahin bewegt, und sowieso ist ja alles digital. Das heißt, wir verteilen jetzt 5 Milliarden Euro, und dann müssen halt Bildungsträger und Länder und was weiß ich, müssen halt selber gucken, wie sie das Geld ausgeben. Und da ist dann halt nicht dieser pragmatische Herangehensweise, was sind denn eigentlich die Probleme, die wir lösen wollen in den Schulen. Und das ist so ein Kontrast, der sich da auftut, glaube ich, zwischen Estland und Deutschland, und der auch verdeutlicht, dass letztendlich digital zum einen nicht einfach nur ein Abbild des Physischen oder des Analogen ist, sondern digital so eine Bereicherung des Alltags sein, digital so Dinge einfacher gestalten und gleichzeitig einfach das bedeutet letztendlich auch, dass digital und analog letztendlich halt weiterhin gemeinsam bestehen können. Das heißt nicht, wenn man in die estnische Schule geht, dann heißt es nicht, dass alles irgendwie auf einmal nur in Einsen und Nullen irgendwo zu sehen ist oder geschrieben ist, sondern dass die Schülerinnen auch nach wie vor in Klassen gehen und auch ganz traditionellen Unterricht haben, aber oftmals eben auch auf Technologie zurückgreifen und das ein integriertes Mittel ist im Unterrichtskonzept.
Du hattest ja auch schon erwähnt, dass in Estland ja der Transformationsprozess so um 2000 ja begonnen hat. Was mich an der Stelle interessiert, wenn in Deutschland jetzt momentan die Digitalisierung angefangen wird und angefasst wird und gesagt wird, jetzt starten wir das. Was denkst du, steht dem Ganzen im Weg, dass wir in 20 Jahren auch auf demselben Stand eventuell wären?
Ja, ich glaube, dass das, also es lässt sich sehr schwer vergleichen. Es lässt sich sehr schwer vergleichen, ja. Es ist sehr schwer zu vergleichen, so sagt man das, glaube ich. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass Deutschland das ein bisschen schneller schafft. Und weil sich ja derzeit jetzt in diesem Augenblick einfach schon viel konkretere, ganz andere Fragen stellen. Ich glaube, das Wichtige, was Deutschland einfach angeht, ist tatsächlich das Thema digitale Identität. Das wichtige Thema, was Deutschland betrifft, ist tatsächlich, dass Institutionen untereinander einfach Daten austauschen können, natürlich konform mit dem Datenschutz, dass es dafür Technologien gibt, dass es dafür Infrastruktur gibt. Und ich glaube, da gibt es einfach, also ich glaube, das, was für Deutschland einfach wichtig ist, ist halt so, dass Grundlagefragen, also grundlegende Technologiefragen halt tatsächlich und Transformationsfragen letztendlich geklärt werden, die halt gleichzeitig auch dazu in der Lage sind, in der Zukunft einfach Prozesse einfacher zu gestalten. Und letztendlich gibt es ja in Deutschland da auch durchaus Bewegung es gibt also das eine oder andere Hoffnungssignal, aber das Wichtige dabei ist halt einfach, und ich glaube, das ist auch wieder, das zeigt sich ein Unterschied zwischen Deutschland und Estland. Estland, die Regierungen verschiedener Lager, schon mal intensiver, mal weniger intensiver, haben sich das allgemein auf die Fahnen geschrieben, dass es letztendlich darum geht, dass die Verwaltung bürgerfreundlich und effizienter, in erster Linie effizienter und dann bürgerfreundlicher gestaltet werden muss. Dann kommt alles Weitere. Also das ist halt letztendlich ein gesellschaftliches Mandat ist, was sich halt über die letzten, ja, also letztendlich hat es in den 1990er Jahren schon angefangen, so ein Mandat ist, was sich über die letzten 30 Jahre halt kontinuierlich erneuert hat, was kontinuierlich Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist für Deutschland halt auch ganz wichtig, dass egal, was jetzt mit der Regierung Merkel passiert, die nächste Regierung muss halt an die Themen genauso anknüpfen, muss zielorientiert, aber gleichzeitig auch pragmatisch herangehen. Was sind tatsächlich Dinge, die können wir fortsetzen? Und was sind Dinge, wo wir ergänzen können? Was ist so unser Schwerpunkt, den wir setzen? Aber es geht einfach darum, man muss das, was investiert wurde, halt letztendlich auch kontinuierlich weiterentwickeln und den Bürgerinnen letztendlich auch nahe bringen.
Glaubst du, dass es da einen Unterschied macht? Ich meine, Estland hat 1,3 Millionen Einwohner und dann im Vergleich zu Deutschland ist natürlich ein sehr, sehr kleines Land. Glaubst du, dass eine kleinere Größe von dem Land Vorteile bringt, so Veränderungen eher durchzusetzen?
Ich glaube, dass es mit Sicherheit spielt es hat es schon so den einen oder anderen, ist es schon ein großer Faktor, den man berücksichtigen kann, der seinen Einfluss gehabt hat. Vor allem, was, glaube ich, so Netzwerke angeht, dass letztendlich es schon ein elitärer Kreis ist von Personen, die halt über die Jahrzehnte hinweg halt dieses Projekt letztendlich vorangetrieben haben und die halt nach wie vor auch einfach noch Einfluss haben auf diese Entwicklung. Aber gleichzeitig ist nicht zu vergessen, dass es natürlich auch ein demokratischer Prozess ist. Und ob du nun 1,3 Millionen Einwohnerinnen hast oder ob du eben die 85 Millionen Einwohnerinnen in Deutschland hast, das ist halt ein demokratischer Prozess, der halt ablaufen muss und wo halt Mehrheiten gewonnen werden müssen, wo Menschen aufgeklärt werden müssen. Also es ist ein ziemlich komplexes Potpourri an Faktoren, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass Estland halt da ist, wo Estland heute ist. Und das ließe sich auf die Art und Weise definitiv nicht auf Deutschland übertragen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass das ganz Wichtige ist tatsächlich einfach das politische Mandat und das Verständnis der Bevölkerung, was der Vorteil für sie sein kann, wie Dinge datenschutzkonform gemacht werden können und welche Vorteile sie davon haben.
Dann würde ich jetzt vielleicht noch eine letzte Frage stellen wollen, und zwar, was mich noch sehr interessiert und worüber ich auch schon mal mit einer Zuhörerin geschrieben habe, ist das Wahlsystem in Estland. Und zwar ist es ja tatsächlich möglich, in Estland ja auch digital zu wählen. Was mich an der Stelle interessiert, wie läuft das genau ab und was sind da, also was passiert da genau?
Also es geht alles wieder zurück auf die digitale Identität. Und die digitale Identität beziehungsweise der elektronische Personalausweis letztendlich macht es dir als Bürger möglich, dich am Computer zu authentifizieren und am Bürger separat, also in einem separaten Prozess, digital zu unterschreiben. Und das ist letztendlich das gleiche Prinzip, was auch beim Wählen angewendet wird. Das heißt, du hast das Wahlamt, die estnische Wahlbehörde, gibt vor jeder Wahl, die stattfindet, wird die Software aktualisiert. Und du kannst dann letztendlich mit dieser Software authentifizierst du dich. Über die Authentifizierung wird dir die entsprechende Kandidatinnenliste angezeigt für deinen bestimmten Wahlkreis. Dort klickst du dann, welche Personen du wählen möchtest, und bestätigst das Ganze dann mit einer Signatur. Das Wichtige, was sich jetzt wahrscheinlich, was ihr euch fragen werdet, was sich auch Hörerinnen fragen werden, ist halt, okay, das heißt, ich authentifiziere mich digital während meiner Stimmabgabe. Was ja irgendwie schwierig zu vereinen ist mit dem Grundsatz der Geheimwahl. Das Wichtige dabei ist, dass auch bei der digitalen oder bei der Wahl über das Internet wird dieses Zwei-Umschlag-Prinzip letztendlich angewendet, sodass letztendlich die Information über die abgegebene Stimme und welche Person die Stimme abgegeben hat, getrennt voneinander werden. Das ist ein äußerst komplizierter technischer Prozess, aber das ist etwas, was viel Vertrauen in Estland hat. Also die Zahlen, seit 2005 wird das gemacht. Estland ist nach wie vor der einzige Nationalstaat, der so auf diese Art und Weise seine Wahlen durchführt. Und wir haben in den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2019 waren um die 42-43%, glaube ich, weiß die Zahl nicht ganz genau mehr, der abgegebenen Stimmen waren über das Internet abgegebene Stimmen. Und diese Stimmen wurden halt aus aller Herren Länder der Welt abgegeben. Denn egal, wo du Computer hast, da, wo du deine elektronische Identität hast, wo du Internetverbindung hast, kannst du letztendlich wählen. Und auch sonst alle öffentlichen Dienstleistungen letztendlich in Anspruch nehmen. Und ich glaube, das ist so das Zeichen der Zeit, was halt leider viele so ein bisschen verschlafen haben, was es halt einfach nachzuholen gibt. Dass wir in einer Welt leben, wo wir Dinge ortsunabhängig machen wollen. Und das gilt sowohl für private Dienstleistungen als auch öffentliche Dienstleistungen. Und ich sage hier nicht, dass Wählen eine Dienstleistung ist. Das definitiv nicht. Das ist was ganz Besonderes und was auch in Estland einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und was auch immer wieder kritisch hinterfragt wird, zurzeit insbesondere sehr kritisch hinterfragt wird. Aber das hat einen besonderen hohen Stellenwert.
Ich finde es total inspirierend, davon zu hören, weil ich glaube, dass so, wie das in Estland gerade funktioniert, es eigentlich in den nächsten paar Jahren überall funktionieren müsste, auch einfach um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Also ich finde auch gerade, wie du es gesagt hast, wenn ich mir vorstelle, dass es ja auch viele Länder gibt, wo es sehr ländliche Regionen gibt, wo vielleicht nicht alle Menschen Zugang, wie Estland, aber generell, wo es halt, also wo nicht alle Menschen Zugang haben, irgendwie zu einem Auto oder zu öffentlichen Verkehrsmitteln, um beispielsweise zu den Wahlbüros zu kommen. Also ich stelle mir gerade die Situation in den USA dieses Jahr vor, wo es natürlich für viele sehr schwierig gemacht wurde, ihre Stimme abzugeben, durch eine Digitalisierung von so, oder eine digitale Möglichkeit von der Wahlabgabe, würde sowas natürlich um einiges vereinfacht werden. Und meine Hoffnung ist bei sowas natürlich dann auch immer, dass sich die Wahlbeteiligung dadurch steigt, weil es noch einfacher ist.
Ja, ich glaube, das ist aber etwas, was man halt tatsächlich nicht betrachten konnte in Estland bisher. Also was man so nicht sagen konnte, was sich auch so ein bisschen schwer nummerieren lässt. Inwieweit denn, also die Personen, die jetzt digital wählen, inwieweit sie vielleicht vorher nicht gewählt haben. Das lässt sich schwer beziffern. Aber ich bin da vollkommen einverstanden. Ich glaube, dass das einfach ein Zeichen der Zeit ist. Und ich glaube, was auch die Europäische Union angeht, ist wirklich das Grundlegende wieder, genauso wie in Deutschland, ist tatsächlich diese grenzüberschreitende digitale Identität. Denn ihr, ich gehe davon aus, als deutsche Staatsbürgerin und auch ich als deutscher Staatsbürger, es ist kein Selbstverständnis, dass ich in Deutschland lebe. Es ist kein Selbstverständnis, dass ich in Estland, keine Ahnung, bis ans Ende meiner Tage lebe, sondern dass ich halt einfach die Grenzen überschreite. Das ist einfach die logische Konsequenz des europäischen Projektes, dass wir halt tatsächlich einfach Grenzen überwinden und über Grenzen hinweg leben und arbeiten. Und da ist einfach, wir leben in einem internetgeprägten Zeitalter. Das heißt, wir müssen halt auch den Menschen Handwerkzeuge an die Hand geben, damit sie das auch tatsächlich sicher und effizient machen können.
Ja, vielen Dank nochmal, Tobias, dafür, dass du uns Frage und Antwort gestanden hast. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt hier dabei warst und waren sehr viele sehr interessante Infos und ich glaube und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen viel davon mitnehmen konnten.
Ja, vielen Dank an euch und ich glaube, ich bin im Internet durchaus auch zu finden, insofern kann man auch Kontakt mit mir aufnehmen, kann man weitere Fragen stellen, ansonsten gibt es über Estland sehr viele Fakten, sehr viel zu lesen im Internet, muss man auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein, was ist halt tatsächlich real, was ist eher so ein bisschen aus den Fingern gesogen. Aber ich glaube, dass es halt ein inspirierendes Beispiel ist, von dem man viel mitnehmen kann und so, dass wir halt gemeinsam einfach an einer guten Zukunft arbeiten können.
Ich finde, besser hätten wir es nicht sagen können. Und wo wir schon beim Thema Wahlen sind, würden wir noch ganz kurz natürlich Werbung in eigener Sache sind. Und zwar sind ja bald die Wahlen in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg, wo natürlich Volt auch wieder mit seinen frisch gegründeten Landesverbänden antritt. Genau, also guckt mal, wenn in einem von den Ländern wohnt, guckt mal nach, googelt mal Volt, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen oder Baden-Württemberg. Und guckt mal, ob wir vielleicht bei euch in der Stadt auch zu wählen sind. Genau.
Und ob noch Unterschriften gebraucht werden oder ähnliches. Das ist auch immer ganz wichtig. Ansonsten können wir natürlich nicht antreten. Genau, und ansonsten war es das tatsächlich mit der dritten Staffel. Und weiter geht es dann tatsächlich 2021 im Februar rum. Das ist jetzt keine genaue Ansage, also nicht auf Gewähr. Geht es dann circa weiter, dann wieder hoffentlich mit dem nächsten Themenmonat?
Dann natürlich auch mit dem ganz großen Thema Bundestagswahl, die ja nächstes Jahr ansteht. Und bis dahin macht der Podcast eine kleine Pause, aber kommt dann natürlich mit neuen, coolen Themen wieder zurück. Also müsst ihr jetzt nicht traurig sein, dass es jetzt für ein paar Wochen keine Podcast-Folgen gibt. Sie kommen wieder.
Dann habt eine schöne Weihnacht, eine pandemiebewusste Weihnacht und
oder auch einfach eine schöne freie Zeit, wenn man kein Weihnachten feiert.
Natürlich, das natürlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im 2021 wieder.
Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast@voltdeutschland.org.
Und denkt dran, vote Volt!